Wenn man sich da einschlägige Literatur zum Thema durchliest, wird dieser Punkt in der Regel damit definiert, dass man Stress von den Tieren fernhalten soll. Und ich habe dann mal überlegt, was für mich der größte Stressor sein kann, den die Kuh im Roboter erfährt. Aber der nächstgrößte Stressor sind, glaube ich, wir selber. Wir als Menschen, die in den Stall reingehen, die Boxenpflege machen und vielleicht auch Kühe nachtreiben.
Listen to Leli, der Podcast für Stallautomatisierer. Hier erwarten dich spannende Themen rund um Automatisierung im Kuhstall, interessante Gesprächspartner, Hintergrundwissen und neue Ideen für dich und für deinen Betrieb.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Listen to Leli Podcast, der Podcast für Stallautomatisierer. Mein Name ist Annika Kaiser-Wichern und ich freue mich heute auf den zweiten Teil des Interviews zum Thema Tierwohl und AMS. Wie passt das zusammen? Mit meinem Interviewgast, Frau Dr. Friederike Reinicke, möchte ich heute weiter über die 5 Freiheiten, welche Tierwohl näher beschreiben, sprechen. Nachdem wir in der ersten Folge bereits über die beiden Punkte Freiheit von Hunger und Durst sowie die Freiheit von Unbehagen gesprochen haben, geht es heute um 3 weitere Freiheiten. Lass uns zum dritten Punkt kommen. Der heißt Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit. Hier geht es insbesondere um die Gesunderhaltung, aber sicherlich auch Prävention und frühzeitige Erkennung von Erkrankungen. Da bietet sich natürlich der Roboter an, weil wir hier einiges an Sensortechnik haben, einiges an Möglichkeiten, um Auffälligkeiten früh zu erkennen. Insbesondere auch durch eine kombinierte Darstellung von verschiedenen Parametern, die der Roboter erfasst, um so kranke Tiere ausfindig zu machen. Wie sind hier deine Erfahrungen, Friederike, rund um Sensortechnik und Erkennung kranker Tiere? Was haben wir da für Möglichkeiten?
Da ich mich ja im Bereich Eutergesundheit tummle, ist es nicht verwundernswert, dass ich mich vor allen Dingen auf die Sensoren zum Thema Eutergesundheitsüberwachung stürze. Und da finde ich die Ausstattung sehr umfangreich. Also der Astronaut beispielsweise verwendet in der Milch eine Farbsensorik, die auf dem Prinzip der Lichttransmission basiert. Das heißt, vereinfacht gesagt, man schaut einfach, wie durchlässig die Milch für Licht ist, was man von einem LED-Block auf die Milch ausstrahlen lässt. Und über diese Technik kann dann unveränderte Milch von Kolostrum, von Blut, von Mastitismilch oder einfach abnormaler Milch, also Milch, die jetzt keiner der vorher genannten Kriterien entspricht, unterscheiden. Was noch geprüft wird, ist meistens die elektrische Leitfähigkeit. Und zwar ist es da so, dass im Rahmen einer Euterentzündung die Durchlässigkeit der Blut-Euter-Schranke zunehmen kann und damit auch mehr Salz, also mehr Natrium und Chlorid aus dem Blut in die Milch gelangen können. Und dieser Anstieg lässt sich dann über die elektrische Leitfähigkeit erfassen. Und zwar ziemlich einfach. Man baut einfach 2 Elektroden in die Milchleitung ein und überprüft dann den Ionenstrom, der zwischen den beiden Elektroden stattfindet. Und der ist nun mal umso höher, je mehr Salze sich in der Milch befinden. Übrigens können auch die Milchinhaltsstoffe einen Hinweis geben. Also wenn man den Fettgehalt ansieht, dann sinkt der, aber in der Regel nur ganz geringfügig ab bei einer Mastitis, weil einfach vermindert Fett synthetisiert wird. Der Eiweißgehalt bleibt meistens gleich. Das liegt daran, dass die Caseinkonzentration, also das, was im Euter produziert wird, aufgrund einer Mastitis eher abfällt. Aber durch diese lockere Blut-Euter-Schranke kommen einfach mehr Molkenproteine aus dem Blut in die Milch, sodass der Eiweißgehalt insgesamt mehr oder weniger gleich bleibt. Was sich schon noch verändert, wäre der Milchzucker, die Laktose. Das ist ja auch was gemessen werden kann. Und da weiß man eben auch, dass weniger Laktose produziert wird, aber dass auch mehr Laktose durch den steigenden Salzgehalt im Euter Richtung Blut verdrängt wird und insgesamt dann auch weniger messbar ist. Milchtemperatur wird erfasst über Sensoren, die man in der Regel irgendwo im Arm des Roboters verbaut. Und da kann man sich auch vorstellen, auch wir messen ja, wenn wir Erkältungssymptome verspüren, häufig Fieber. Und das kommt bei einer Mastitis auch mal vor. Deswegen ist das ein Parameter, den man erfassen kann. Nur, dass wir hier die Temperatur eben nicht klassisch wie im Stall im Enddarm messen, sondern einfach über die Milch. Goldstandard ist bei der Eutergesundheit ja der Zellgehalt in der Milch und auch der lässt sich über den Roboter überwachen. Da würde ich aber gerne dich, Annika, fragen, dass du mal erklärst, wie das beim Leli-Astronaut funktioniert.
Ja, gerne. Die Zellzermessung verläuft über das sogenannte MQCC. Das ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsmessparameter am Roboter. Das ist eine Zusatzoption für den Leli-Astronaut. Also muss man, ist nicht in der Standardversion dabei, aber viele Landwirte entscheiden sich mittlerweile dafür. Das funktioniert im Grunde genommen wie ein automatisierter Schalmtest oder auch CMT, California Mastitis Test, je nachdem, welchen Begriff man kennt. Das heißt, wie beim CMT-Test auch, wird hier eine Milchprobe genommen. Die wird gemischt mit einem Testreagenz und wie im Stall auch, wird geschaut, wie viskös wird diese Mischung. Je visköser das Ganze ist, desto höher ist der Zellgehalt. Das wird entsprechend im Hintergrund automatisch berechnet und dann in der Herdenmanagement-Software wieder angezeigt. Der große Vorteil ist hier sicherlich, dass man jede Melkung beproben kann. Das ist wieder Einstellungssache. Man kann auch nur einmal am Tag beproben. Man hat aber eben auch die Möglichkeit, jede Melkung zu beproben. Das heißt, man hat eine wirklich gute Datenlage. Man ist ganz nah dran am Tier und kann so euterkranke Tiere einfach sehr viel früher erkennen. Zellzahlverlauf begleiten während der Laktation. Einfach noch sehr viel intensiver und genauer, als wenn man nur einmal im Monat beispielsweise eine Zellzahl bestimmt.
Mhm. Genau. Ich denke, wir sollten an der Stelle auch ruhig nochmal darauf hinweisen, warum man überhaupt mehrere Parameter misst und nicht nur einen Parameter. Wir könnten uns ja jetzt auch einfach auf die Zellzahl oder einfach auf die Milchmenge beschränken. Aber die Erfahrung zeigt, dass ein einzelner Parameter in der Regel beim Robotermelken nicht ausreicht, um wirklich fundiert zu beschreiben, wie die Eutergesundheit sich verhält. Also wenn wir es jetzt mal auf die Eutergesundheit beziehen. Und das liegt nicht daran, dass die Parameter insgesamt schlecht sind in ihrer Aussagekraft, sondern einfach daran, dass die einer Fülle von Einflussfaktoren unterliegen können, die im wirklichen Leben nun mal vorkommen. Nehmen wir mal die elektrische Leitfähigkeit. Da wissen wir, dass es ein Parameter, der eine sehr gute Aussagekraft zur Eutergesundheit hat, aber die Zwischenmelkzeit kann diesen Parameter beeinflussen. Wenn es ein Tier ist mit einer sehr kurzen Zwischenmelkzeit, finden wir in der Regel auch eher geringe Leitfähigkeitswerte vor, obwohl das Tier eventuell krank ist. Das liegt daran, dass solche Tiere meist etwas höhere Fettgehalte in der Milch haben und Fett hemmt die Leitung der Ionen, sodass man quasi fälschlich einen zu niedrigen Leitfähigkeitswert ausgewiesen bekommt. Dann spielt die Gemelksfraktion eine Rolle. Im konventionellen Melken würde man sogar die allerersten Strahlen der Milch beproben und bekommt da die beste Aussage über die Leitfähigkeit. An diese Strahlen der Milch kommen wir beim Roboter ja gar nicht dran, weil wir diese Strahlen ja auf jeden Fall verwerfen sollen, das klassische Vorgemelk. Bei der Temperatur, ein anderer Parameter, kann man sich auch vorstellen, dass die Einflussfaktoren unterliegt. Man misst sie ja relativ nah am Euter, damit halt die Milch, die da gemolken wird, nicht schon ein Stück weit Abkühlung erfährt. Aber man kann sich vorstellen, wenn die Außentemperaturen schwanken oder wir einen sehr heißen Sommer haben, dann gaukelt mir allein schon das eine erhöhte Milchtemperatur vor. Übrigens müssen wir auch berücksichtigen, dass die Sensoren ja nur tätig werden können, wenn die Kuh überhaupt im Roboter erscheint. Das heißt, die Voraussetzung, dass wir was finden, ist einfach der Besuch des Tieres am Roboter. Und am Ende bleibt es immer noch dabei, dass das Auge des Herrn das Wichtigste von allem ist. Das heißt, der Landwirt muss die aus diesen ganzen Messparametern generierten Listen immer noch mal wieder aufmachen, sich diese Listen anschauen und auch noch mal am Einzeltier überprüfen, ob die Aussagen, die dort getroffen sind, also dass ein Tier von mir aus krank ist, ob die tatsächlich korrekt sind. Und das lässt sich auch schnell machen. Man geht in den Stall, man nimmt einen Schalmtest mit, wenn es jetzt eine Eutergesundheitsstörung wäre, und nimmt einfach ein paar Viertel Gemelke und schaut sich im Schalmtest an, ob der Zellgehalt erhöht ist oder ob vielleicht Flocken vorliegen. Und bei all der Datenerhebung und auch Kontrolle, die man dann machen muss, sollte man auch nicht vergessen, dass natürlich das zwar ein tolles Messsystem ergibt, aber wir dürfen die eigenen Hausaufgaben dabei nicht vergessen. Und Hausaufgaben dazu gehören beispielsweise die Hygienegewährleistung im Stall, dass die Liegebuchten immer gut sauber sind, dass die Kühe nicht zu dreckig werden und dann natürlich auch die Hygienekontrolle am Roboter. Also wir können natürlich überwachen, ob die Kuh euterkrank wird, aber am besten wäre es natürlich, dass wir einfach Neuinfektionen von vornherein verhindern. Und das gelingt einfach am, indem man solche kritischen Punkte berücksichtigt, wie Boxenpflege, aber auch wie die Tatsache, dass wir beim Roboter ja mit einem Melkgeschirr, sage ich jetzt mal salopp, eine ungleich höhere Anzahl Tiere melken, als wir das konventionell tun und damit auch die Gefahr der Erregerübertragung steigen würde. Innerhalb eines Euters ist die Gefahr behoben, weil wir ja Einzelviertel individuell melken, aber allein der Zitzenkontakt von Tier zu Tier könnte eine Erregerübertragung bewirken und die versucht man ja zu umgehen, indem beispielsweise über Dampf die Zitzengummi-Oberfläche im Keimgehalt reduziert wird. Und ob das dann funktioniert, das liegt im Ermessen des Landwirtes, der nämlich einfach auch kontrolliert, ob das Ganze funktionsfähig ist.
Ja, ein absolut wichtiger Punkt. Das sehe ich auch so. Die Zwischendesinfektion nach dem Melken. Vielleicht nochmal ein Hinweis, wie das bei Leli gelöst ist. Das ist eben schon einmal angesprochen. Wir haben hier durch die Leli Pura eine Kombination aus einer Heißdampfapplikation zusammen mit einer Zwischenspülung mit Wasser. Das wird nach jeder Melkung durchgeführt, wenn wir wissen, wir haben eine Kuh, die mit einem Kuh-assoziierten Erreger infiziert ist, können wir sogar noch intensiver zwischenspülen. Aber zwischen jeder Melkung wird auf jeden Fall diese Heißdampf-Applikation durchgeführt. Prima, dann kommen wir schon zum Punkt 4. Der heißt Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster. Da würde ich als erstes an ausreichend Platz im Stall denken, an Gruppenstrukturen, welche auch ein entsprechendes Sozialverhalten der Tiere ermöglicht. Was sind hier deine Gedanken zu diesem Punkt im Zusammenhang mit automatisch Melken?
Da muss ich bekennen, dass ich ja keine Experte für das Sozialverhalten von Kühen bin, aber das unglaublich spannend finde. Und wenn man sich da die Anmerkungen in der niedersächsischen Tierschutzleitlinie für die Milchkuhhaltung durchliest, dann scheint es so zu sein, dass die Rinder in der Lage sind, bis zu Gruppengrößen von 80 Tieren Gruppenmitglieder individuell zu erkennen. Und in dieser Leitlinie wird aber auch der Vermerk gemacht, dass bei Gruppengrößen über 330 Tiere der soziale Stress zunimmt. Und wenn man sich das jetzt mal auf das AMS-Übertragen vorstellt, dann würde man sagen, oh, das scheint hier eine sehr optimale Gruppengröße zu sein, weil man findet in der Regel so Größen von 60 bis 65 Tiere pro Box oder bei zwei Boxen vielleicht von 120 Tieren. Dann liegen wir also unterhalb der Größe, wo dieser soziale Stress ansteigen kann. Und woran liegt das? Naja, trotz ausgeprägten Herdenverhalten zeigen die Kühe ja auch abhängig vom Rang in der Herde gewisse Rangordnungsstrukturen, die sie umsetzen. Und es kann immer mal vorkommen, dass sie halt von einer ranghöheren Kuh auch verdrängt werden. Aber wenn die Gruppengrößen in diesem Bereich gehalten werden, kann eine Kuh ihre Individualdistanz, das sind so meistens Abstände von einem halben bis drei Metern, und die sie ja nur für soziale Interaktionen, von mir aus, weil sie eine andere Kuh lecken will, unterschreitet. Also die Kuh kann diese Individualdistanz gut aufrechterhalten. Und wenn sie einer anderen Kuh aus dem Weg gehen will, tut sie das halt. Das sollten wir übrigens in der Stallplanung mit berücksichtigen. Und ich würde mal salopp sagen, Nadelöhre vermeiden. Das heißt, gewisse Abmaße einhalten. Für den Platz vom Roboter bis zur ersten Liegebucht beispielsweise würde ich immer mindestens 5 Meter einhalten. Bei 2 Robotern vielleicht eher 7 Meter. Laufgangbreiten, die zur Zuwegung zum AMS dienen, würde ich auf 3 Meter Minimum kalkulieren und für die Laufgänge am Futtertisch 4 Meter veranschlagen. Und ich würde darauf achten wollen, dass Sackgassen vermieden werden. Eben Sackgassen, wo man sich vorstellen kann, dass eine ranghöhere Kuh eine rangniedere Kuh da in den Bedrängnis bringen könnte. Übrigens finde ich es auch ganz wichtig, dass man die Melkbox so positioniert ist, dass sie einfach gut einsehbar ist und dass sie für die Kühe gut zugänglich ist. Und das setzt auch voraus, dass die Distanz zwischen, ich sag mal, dem entferntesten Punkt im Stall und dem Roboter nicht zu lang ist. Da kalkuliert man in der Regel mit 60 Metern. Vermutlich kann die Distanz auch noch weiter sein. Wir haben ja Betriebe mit Weidehaltung, wo die Tiere deutlich längere Distanzen vom weitesten entfernten Punkt der Weide bis zum Melkroboter zurücklegen. Das ist möglich, aber da muss man eben auch beachten, dass in der Regel die Kühe auch wieder eine gewisse Motivation erfahren müssen, um wieder zurück in den Stall zu gehen und zum Roboter. Das gelingt beispielsweise, indem man einen Weideturm mit einkalkuliert, wo ein Tier, was gerade beim Melkroboter war, den Zugang zur Weide bekommt und Tiere ohne Melkanrecht bleiben erstmal im Stall. Und wenn das Tier von der Weide zurückkehrt, kann es ein Einwegtor passieren und kann dann wiederum den Melkroboter aufsuchen.
Super, vielen Dank für die Ausführungen. Denke ich gerade auch nochmal ganz wichtige Eckdaten genannt, vielleicht für Landwirte, die zuhören und sich gerade in der Planungsphase befinden, dass man frühzeitig auch diese Abmessungen im Kopf hat und daran denkt. Sprechen wir noch über einen letzten, aber nicht weniger wichtigen Punkt. Das ist die 5. Freiheit, Freiheit von Angst und Leiden. Was gibt es hier im Umgang mit den Tieren zu beachten?
Wenn man sich da einschlägige Literatur zum Thema durchliest, wird dieser Punkt in der Regel damit definiert, dass man Stress von den Tieren fernhalten soll. Und ich habe dann mal überlegt, was für mich der größte Stressor sein kann, den die Kuh im Roboter erfährt. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass sie zum Melken kommen soll, dass man sie nicht daran hindern soll, dass ausreichend Kapazität da ist. Aber der nächstgrößte Stressor sind, glaube ich, wir selber. Wir als Menschen, die in den Stall reingehen, die Boxenpflege machen und vielleicht auch Kühe nachtreiben. Und ich merke immer wieder, dass es da Unterschiede in den Betrieben gibt. Es gibt Betriebe, wo ich auch als betriebsfremde Person in den Stall reingehen kann und zwischen den Kühen durchlaufen kann. Und die sind ganz locker und entspannt und lassen sich überhaupt nicht von ihrer Tätigkeit ablenken. Aber es gibt Betriebe auch, wo die Tiere von mir vor mir weglaufen und vor mir ausreißen nehmen. Vielleicht einfach, weil sie eine gewisse Assoziation mit Personen im Stall verbinden. Ich glaube, das sind genau die Tiere, die häufig getrieben werden, getrieben zum Roboter. Und da würde ich auf jeden Fall plädieren, dass man beim Treiben den Treibevorgang so stressfrei wie möglich hält. Klar muss ich ein Tier auftreiben und zum Roboter treiben, wenn es vielleicht nur einmal am Tag beim Roboter erschienen ist. Aber wenn man dabei die Aspekte des Low-Stress-Dogmanship einhält, kann man den Stressfaktor möglichst niedrig halten. Low-Stress-Dogmanship, das ist vielleicht auch so eine Modeerscheinung, das beschreibt einfach stressarmes Treiben, dass man zu unregelmäßigen Zeiten in den Stall geht, dass man Tiere auftreibt, nur Einzeltiere, nämlich die, die überfällig zum Melken sind, ohne dann eine ganze Gruppe mit aufzutreiben. Und dass man ein bisschen berücksichtigt, dass Kühe, wie wir Menschen, eine gewisse Außenwahrnehmung ihrer Umgebung haben. Wenn wir zu einer Kuh in den Stall kommen und befinden uns in weiter Ferne von der Kuh, dann gibt es einen Bereich, wo sie uns gar nicht wahrnimmt, wo wir machen können, was wir wollen und sie würde nicht auf uns achten. Wenn wir näher an die Kuh rankommen, kommen wir irgendwann in einen Bereich, wo sie auf uns aufmerksam wird und uns auch beobachtet, sodass man diesen Bereich auch Beobachtungszone nennt. Sie wird deswegen ihr Verhalten nicht ändern, aber sie ist schon mal aufmerksam. Und wenn wir jetzt noch näher an das Tier herankommen, kommen wir irgendwann in einen Bereich, der nennt sich Bewegungs- oder auch Fluchtzone. Dann sind wir so nah an dem Tier dran, dass das Tier in ihren Verhaltensweisen stoppt und eventuell sogar auf unsere Anwesenheit reagiert. Wir wissen, dass es irgendwo so im Bereich des Schultergürtels der Kuh eine Balancelinie gibt. Und wenn wir uns jetzt in dieser Bewegungszone befinden und treten hinter diese Balancelinie des Schultergürtels, dann erreichen wir damit, dass die Kuh nach vorne geht, ohne dass wir irgendwas an der Kuh weitermachen müssen. Wir müssen die nicht beruhigen, berühren, wir müssen sie nicht anschreien, wir müssen eigentlich nur da stehen und darauf warten, dass sie nach vorne geht. Und diese Prinzipien, die kann man inzwischen schon im Internet nachlesen oder es gibt YouTube-Videos. Und wenn man die sich so ein bisschen aneignet, bringt man viel mehr Ruhe in die Herde rein und kann auch diesen Stressor, dass man als Mensch in der Herde ja Arbeiten zu verrichten hat, weitestgehend reduzieren. Wichtig ist übrigens, dass man bei all den Maßnahmen, die man da macht, wieder berücksichtigt hat, dass man bei der Stallplanung einkalkuliert, ich muss da zwischen den Kühen durchgehen, da muss ein bisschen Platz sein, es muss ausreichend Platz vorm Roboterausgang sein, dass die Tiere den Roboter auch wieder stressfrei verlassen können. Und es gibt Untersuchungen im Übrigen auch zum Stresslevel von robotergemolkenen Tieren. Man vergleicht das dann immer mit den Tieren, die im konventionellen Melkstand stehen und dann sieht man, da gibt es kaum Unterschiede, sodass ich sagen muss, das ist vielleicht auch ein Stück weit ein Vorteil vom Roboter. Eine Kuh kann sich da sehr viel besser darauf einstellen, was passiert, wenn sie dann im Roboter gemolken wird. Denn das geschieht sehr viel einheitlicher als die Maßnahmen, die im Melkstand mit ihr passieren, wenn vielleicht unterschiedliche Melker vor Ort sind.
Super, unheimlich spannend, Friederike. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine fundierten Erläuterungen heute zum Thema Tierwohl und AMS. Ich denke, da hat jeder unserer Zuhörer heute noch was Neues mitnehmen können. Zusammenfassend können wir, denke ich, sagen, AMS und Tierwohl, ja, das passt zusammen. Das konnten wir hier schön besprechen. Neben den technischen Grundlagen, aber auch immer wieder der Hinweis, dass natürlich der Mensch und die Qualität des Managements am Ende entscheidend ist, wie viel Tierwohl wir im Stall realisieren können. Am Ende noch einmal vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Listen to Leli und sagen auf Wiederhören.
Dir hat die Folge gefallen? Abonniere unseren Kanal und freue dich jeden Monat auf spannende neue Folgen.